uns für diesen Morgen eintreten in die Gegenwart Gottes. Für mich hat der Tag ganz gut begonnen. Ich habe nämlich heute schon ein Leben gerettet. Und zwar das Leben eines kleinen Eichhörnchens, das vor mir auf die Fahrbahn sprang und da in Schockstarre stand. Und nur durch eine Vollbremsung ist es mir gelungen, das kleine Leben zu retten. Und wir sind beide ganz gut davon gekommen. Und da dachte ich, es ist doch ganz gut, wenn ein Pastor, auch wenn er auf dem Weg zum Gottesdienst ist, und normalerweise ist man dann mit dem Gottesdienst beschäftigt und weniger mit der Straße, dass ich auch wenigstens 30% auch auf die Straße verwandt habe. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Guter Gott, so bitten wir dich jetzt um deine Gegenwart, um die Erfahrung deiner Güte, Gnade, deines Lebens, deines Lichtes. Amen. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, als Bibeltext heute ein Text aus den klassischen Adventstexten, nämlich die erste Geschichte von der heiligen Jungfrau Maria, wie sie gelegentlich in Schwesterkirchen ja auch genannt wird. Sie steht im Lukasevangelium im ersten Kapitel ab Vers 26. Ich lese nach der Basisbibel, die eine Reihe von euch ja kennen. Die Geburt von Jesus wird angekündigt, so ist es überschrieben. Elisabeth, also die Frau des Priesters Zacharias, von der die vorherige Geschichte handelt, Elisabeth also war im sechsten Monat schwanger. Da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Diese war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß. Er war ein Nachkomme von David. Die Jungfrau hieß Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Ich grüße dich, Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak über diese Worte und fragte sich, was hat dieser Gruß zu bedeuten? Da sagte der Engel zu ihr: Hab keine Angst, fürchte dich nicht, Maria, durch Gottes Gnade bist du erwählt. Sieh doch, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, und er wird hochgeehrt sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben, und er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da sagte Maria zu dem Engel: Wie kann das zugehen? Ich schlafe doch noch mit keinem Mann. Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird auf dich kommen, die Kraft des Höchsten Gottes wird dieses Wunder in dir bewirken. Und deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und sieh doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn trotz ihres hohen Alters. Jetzt ist sie im sechsten Monat schwanger, und dabei hieß es doch, sie kann keine Kinder bekommen. Aber was Gott sagt, das macht er wahr. Da sagte Maria: Siehe, ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, wie du gesagt hast. Und da verließ sie der Engel. Und bald danach machte sich Maria auf den Weg und wanderte so schnell sie konnte zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und dann, als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Und Elisabeth wurde von Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in dir. Sieh doch, als ich deinen Gruß hörte, sprang das Kind vor Freude in meinem Bauch. Glückselig bist du, denn du hast geglaubt, dass in Erfüllung geht, was dir der Herr versprochen hat. Da ist sie also, Maria, eine junge Frau, das muss man sich klar machen, im zarten Alter von 12 bis 13 Jahren. Damals das Alter in Israel, in dem normalerweise junge Frauen verlobt wurden. Und verlobt hieß, der Bräutigam bezahlt in der Tat an den Schwiegervater die Brautsumme, eine Abfindung. Im Grunde so ähnlich wie die Ablösesummen in der Bundesliga, die ein Verein an den anderen Verein für einen Spieler bezahlt, damit er jetzt die Besitzrechte erwirbt. Das ist in der Tat so. Jetzt muss der neue Spieler für den neuen Verein Tore schießen oder verhindern. Und in der Tat damals, durch diese Summe, erwarb der Bräutigam ein Eigentumsrecht an dem Mädchen. Jetzt gehörst du mir mit Haut und Haaren und hast nur und ausschließlich meinen Willen zu tun. Klammer auf, wenn man sich diese Hintergründe klar macht, dann wird bei vielen, die Asyl bei uns suchen, auch ihr familiäres Verhalten noch ein wenig klarer, was durch solche Formen der Eheschließung noch geprägt ist. Klammer zu. So war das damals. Für uns jedenfalls als aufgeklärte Westler eine andere Zeit, unvorstellbar in Ehen hoffentlich jedenfalls. Aber nur wenn man sich das klar macht, versteht man, was da passiert und wie Maria das erlebt haben muss. So wie Lukas das beschreibt. Da ist diese kaum der Kindheit entwachsene, aber verlobte Maria allein zu Hause. Die Eltern sind offensichtlich nicht daheim und ein Engel tritt ein Bote Gottes. Ob das im Glanz himmlischer Herrlichkeit und Licht durchflutet war oder einfach wie ein Mensch, die Geschichte erzählt das gar nicht. Maria jedenfalls bleibt erstmal ganz ruhig und rennt nicht weg. Verwirrt und bestürzt und erschrocken ist sie aber dann über den Gruß und über die Worte des Engels. Nach der alten Luther-Übersetzung, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Ich gestehe ganz offen, würde jemand an meiner Tür stehen, sagen wir zur friedlichen Sportschauzeit am Samstagabend um 18.30 Uhr und klingeln und dann sagen, du Begnadeter, der Herr ist mit dir. Ich würde ihn möglicherweise für mehr Schugge halten und den Arzt rufen. Oder vielleicht würde ich auch spüren, dieser Typ da, der vor meiner Tür steht, der hat was. Der strahlt etwas aus. Eine seltsame Autorität. Der weiß, was er sagt. Der redet keinen Stuss. Und dann, wenn ich das spüren würde, dann würde ich ihn sehr ernst nehmen und dann wäre mir klar, dieser Gruß, du Begnadeter, das war nur die Einleitung. Da steckt was dahinter. Der sagt das nun nicht nur so aus Spaß. Und das ist auch kein rhetorischer Trick, um mich zu seiner Sekte zu bekehren. Gleich rückt er raus mit dem, was er mir sagen will. Und wenn ich dann gar den Eindruck hätte, den Verdacht, dass tatsächlich Gott selbst dahinter steckt, hinter diesem da, dann würden bei mir sämtliche Alarmglocken klingeln. Wenn wirklich Gott dahinter steckt, dann ist damit nämlich nicht zu spaßen mit solch einem Gruß. Dann gibt das nämlich gleich keinen lockeren Smalltalk über Religion und ein freundliches Gespräch über den Glauben an sich und wie ich mich am besten wohlfühle im Glauben oder so. Der Herr ist mit dir, das wird ernst. Kein frommer Spruch, nee. Gleich geht es ans Leben, aufs Ganze. Maria ganz offensichtlich realisiert das und versteht es. Hier geht es um etwas richtig Wichtiges. Wo Gott mit mir ist auf einmal, da geht es nicht nur um ein bisschen Segen und netten Glauben und folgenlose Spiritualität. Hier geht es um viel mehr. Maria ahnt, es geht um ihr Leben. Und entsprechend bestürzt ist sie und überlegt, was dieser Gruß wohl bedeuten möchte und welche Konsequenzen das hat, wenn Gott auf einmal mit ihr ist, wie nie zuvor. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst, sagt der Engel. Das ist nicht nur so dahingesagt. Fürchte dich nicht, das hören in der Bibel, ich glaube, ich habe es letztes Mal in der Predigt auch in anderem Zusammenhang erwähnt, fürchte dich nicht, das hören in der Bibel normalerweise die Menschen, die eigentlich allen Grund haben, sich zu fürchten, weil sie nämlich in die Gegenwart des heiligen Gottes geraten sind, weil sie Gottes Macht begegnen und weil das erschreckend genug sein kann. Fürchte dich nicht, du hast Gnade gefunden bei Gott. Klingt ja erstmal gut, Gnade. Schön, befreiend, erlösend. Und vielleicht denkt Maria auch, prima, aber hoffentlich lässt er mich fortan in Ruhe, kein Stress mehr. Diese Gnade, die Maria bei Gott gefunden hat, die bringt aber offensichtlich Schwierigkeiten mit sich. Die bringt ein ganzes wohlbehütetes und sorgsam geplantes Lebenskonzept mit Verlobung und baldiger Hochzeit und einer netten Familie mit vielen Kindern zunächst mal durcheinander. Gnade hast du gefunden bei Gott, sagt der Engel, denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und wirst seinen Namen Jesus nennen. Nun gut, schwanger werden, das ist schon hammerhartig genug für Maria. Schließlich ist sie erst verlobt und sie hat sich an die Regeln damals gehalten, keusch zu bleiben. Aber so denkt sie, es könnte ja sein, dass der Engel die Zeit nach der Eheschließung mit Josef meint. Und einen Sohn Jesus zu nennen, das war damals nicht ganz so ungewöhnlich. Aber Maria spürt es und das ganz zu Recht. Der Engel meint offensichtlich, dass diese Schwangerschaft ziemlich bald, nämlich noch vor der Hochzeit, eintritt. Und bevor Maria diesen Gedanken zu Ende gedacht hat, da kommt es noch härter. Der Engel sagt nämlich, dieser dein Sohn wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott der Herr wird ihm den Thron Davids seines Vaters geben. Klammer auf, wieso seines Vaters David, denkt Maria blitzschnell zwischendurch. Wenn schon, dann wäre doch Josef sein Vater. Klammer zu. Und, so fährt der Engel fort, er wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Er wird über das Haus Jakob und das Volk Israel ewig König sein und seiner Königsherrschaft wird kein Ende sein. Tabon, mehr geht wahrhaftig nicht. König über Israel, von Gott erwählt, für ewig auf dem Herrscherthron. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und klar machen. Da sagt jemand im Namen Gottes, dein Sohn wird der Größte und Mächtigste sein und das für immer und ewig. Es gäbe vermutlich sogar Mütter, die sich ohne nachzudenken dann persönlich gebauchpinselt fühlen würden. Ha, bin ich klasse. Mein Sohn, der größte König, ewig. Ein wenig Licht und Ehre fällt dann ja auch auf die Mütter oder die Väter. Und damals könnte es ja das höchste der Gefühle gewesen sein, ausgerechnet den Messias zur Welt zu bringen, auf den Israel erwartete. Und andere würden ganz verständlicherweise mit Abwehr reagieren. Sehr geehrter Herr, wer immer Sie auch sind, Sie erzählen Blödsinn, verlassen Sie sofort mein Haus. Sicherlich hat es damals viele Frauen gegeben, die tief und fest daran glaubten, dass eines Tages der Messias, der sehnsüchtig erwartete Befreier und König Israels kommen würde, geboren würde. Aber jetzt zu hören, du, Maria, bist von Gott erwählt, dein Sohn wird es sein, das ist eine so wahnsinnige Anforderung und Überforderung, dazu kann man eigentlich nur Nein sagen. Eigentlich. Den Messias, den Sohn Gottes, großziehen zu sollen, das ist viel, das ist zu viel. So könnte auch Maria reagieren. So müsste sie eigentlich, wenn sie vernünftig wäre, reagieren. Und ihr braucht euch ja nur vorzustellen, wie ihr reagieren würdet, wenn heute Abend ein Engel vor der Tür stehen würde und euch so etwas sagen würde. Maria ist eine Heilige. Ja, tatsächlich. Jetzt beweist sie es. Sie reagiert ganz unaufgeregt. Sie bleibt trotz dieser wahnsinnigen Verheißung und Anforderung. Sie bleibt auf dem Boden der Tatsachen und reagiert eigentlich ganz pragmatisch. Wie soll denn das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Auf Deutsch, da ich mit Josef noch nicht geschlafen habe. Ganz realistisch reagiert sie, sie hebt nicht ab und sinkt auch nicht unter dem Druck dieser Überforderung zu Boden. Sie bleibt im praktischen Leben, in ihrem Leben. Wie soll das denn zugehen? Aber der Engel hat auch eine ganz praktische Antwort, eine geistlich praktische Antwort und sagt, der Heilige Geist ist es, der das bewirkt. Die Kraft des Höchsten, also die Kraft Gottes, wird es sein, die dich überschatten wird, die in dir wirken wird. Und darum wird dieses dein Sohn der Sohn Gottes genannt werden, weil er eine Frucht des Geistes Gottes ist. Und darum, so schreibt Lukas, wird er heilig genannt werden. Der Engel hat auch noch ein unterstützendes Argument parat, um zu beglaubigen sozusagen, dass Gott solche Wunder tun kann und tut, und verweist auf Elisabeth, die Verwandte Marias, die Frau des Priesters Zacharias, die ja gerade schwanger wurde, obwohl sie schon im Alter der Unfruchtbarkeit war. Wenn das passieren kann, dann kann Gott auch noch viel mehr. Und Maria ist überzeugt. Sie glaubt, was sie hört. Ich finde das immer noch erstaunlich. Würdet ihr das tun, dem so schnell glauben? Nun ja, vielleicht war der Engel in seinem Auftritt so eindeutig und so überzeugend, dass Maria ihm einfach glauben musste. Und sie sagt ganz schlicht, einverstanden, so soll es sein. Ich bin des Herrn, ich bin Gottes Magd. Mir geschehe nach deinem Wort. Und sie macht sich trotz ihres Verlobten Josef erst einmal auf und unternimmt eine kleine Urlaubsreise. Manchmal ist das ja gut, ein wenig Abstand zu kriegen, um eine überraschende Lebenswende erstmal zu verarbeiten und mit jemandem darüber zu reden. Und dort bei ihrer Verwandten Elisabeth, nachdem sie dort die Bestätigung bekommen hat, ein bekräftigendes Zeichen, dass sie in der Tat von Gott auserwählt ist, den Messias, den Heiland, den Herrn der Welt zu gebären, dort singt sie ein Lied, den Lobgesang der Maria, das bis heute berühmte Magnificat, so steht meistens in den Gesangbüchern, ein Jubellied, ein Lied der Freude darüber, was ihr geschehen ist. Wir haben es vorhin gesungen, ganz am Anfang, meine Seele erhebt den Herrn. Ja, in der Tat, wie es in diesem Lied heißt, alle nachkommenden Geschlechter werden ihr, der Maria, Heil zurufen. Sie, die kleine Maria, wird unvergessen bleiben und sie wird, so heißt es im Text, heilig genannt werden. Die Geschwister in der katholischen Kirche, die haben ja damit sehr ernst gemacht und verehren Maria als Heilige, als die wichtigste Heilige in der ganzen Liste von Heiligen, die es gibt sogar. Und zwar nicht nur, weil sie die menschliche Mutter des Messias, des Heilandes, des Gottessohnes ist, sondern weil sie in all ihrem Tun und ihrem Verhalten ein Vorbild, ein Urbild des Glaubens und des Gehorsams, ein Vorbild des Vertrauens auf Gott in einer schwierigen Lebenswende, einer schwierigen Lebenssituation gewesen ist. Das ist eigentlich der Kern der Verehrung von Maria. Ja, ihr werdet überrascht sein. Ich denke auch, Maria ist tatsächlich eine Heilige. Ja, wirklich. Ihr braucht euch jetzt keine Sorgen zu machen. Ich habe nicht vor, zu konvertieren und zukünftig Priester in der katholischen Kirche zu werden. Obwohl ich dort viele Freunde und geistliche Geschwister habe und früher auch gelegentlich gerne von katholischen Kanzeln gepredigt habe. Ich bleibe Baptist. Aber in der Tat, Maria ist eine Heilige. Eine Heilige allerdings so, wie ihr auch alle Heilige sein könnt. Nicht umsonst redet der Apostel Paulus alle Christinnen und Christen ja gelegentlich in seinen Briefen als Heilige an, als Heilige Gottes. Weil sie alle, weil ihr alle in gewisser Weise vom Heiligen Geist überschattet seid und er in euch Frucht bringen kann. Eine andere natürlich, aber auch Frucht bringen kann. Weil alle Christinnen und Christen den Heiligen Geist in sich tragen. Heilig, das ist natürlich gewiss zunächst allein Gott, Gott selbst. Er ist der Heilige, er ist der Heilige Gott. Aber abgeleitet davon, nach dem Verständnis der Bibel, ist heilig dann auch das, was er für sich ausgesucht hat, was er für sich erwählt hat. Erwählt heißt das in biblisch-theologischer Sprache. Heilig ist all das auch, was zu Gott gehört, was ihm in besonderer Weise zugehört und wo er Gott zu entdecken ist, wo er sich zeigt. Darum gibt es im Alten Testament in der Bibel ja heilige Orte, an denen Gott besonders sich zeigt. Und darum gibt es sogar heilige Zeiten, wo Gott sich besonders zeigt und erlebt werden kann. Nicht umsonst reden wir ja immer noch von der heiligen Nacht, weil dort Gott sich besonders gezeigt hat. Und wie gesagt, Paulus nennt alle Christen und Christinnen heilig, heilig darum, nicht weil sie besonders gut sind oder schön, sondern heilig darum, weil Gott sie auserwählt hat, auf jeden Fall heilig darum, weil sie zu Gott gehören. Tatsächlich, Menschen können Heilige sein, Heilige Gottes durch Gott. Nun muss man allerdings, und das möchte ich am Schluss doch noch etwas genauer hinschauen, bei den heiligen Menschen, da gibt es vielleicht vier Typen. Da gibt es mal zunächst, wie wir so schön sagen, die komischen oder seltsamen Heiligen. Mein Vater, der war auch Baptistenpastor, der sagte das oft auch über Christenmenschen, dass das doch seltsame Heilige seien, also Menschen, die eben ein bisschen komisch sind, auch in ihrem Verhalten und vielleicht sogar in ihrem Glauben. Komisch. Aber nicht jeder Christ, der komisch oder seltsam oder abgefahren ist, ist deswegen gleich ein Heiliger. Aber so habe ich mir dann gedacht beim Nachdenken darüber, in einem gewissen Sinne müssen wir als Christen ja auf andere tatsächlich immer komisch wirken. Abgefahren mit unserem Glauben an einen Gott, der zur Welt kommt, an einen Gottessohn, der auferstehht. In gewisser Weise müssen wir ja für andere Menschen ein wenig merkwürdig und befremdlich und komisch wirken. Und in diesem Sinne, nämlich, dass ich auf andere Menschen auch irritierend wirke mit meinem Glauben und merkwürdig auf andere wirke, da möchte ich vielleicht sogar auch ein komischer Heiliger sein, um andere Leute, andere Menschen mit meinem Glauben zu irritieren. Und die Dornen vor ihrer Tür vielleicht dadurch ein wenig wegzuschneiden. Dann gibt es das Zweite, die Scheinheiligen. Das sind die krampfhaften und bemühten Heiligen, die Christenmenschen, die eben um jeden Preis völlig sauber und rein heilig eben sein wollen und alles super machen wollen und sich anstrengen wie verrückt und als total perfekt im Glauben und in der Gemeinde gelten wollen und die sich das oft sogar selber glauben, dass sie so sind. Aber ihr kennt es, zwischen innen und außen, zwischen Schein und Wirklichkeit, klafft da oft genug eine große Lücke. Na klar, ich selber möchte auch alles so gut wie möglich machen und gerne auch perfekt sein, aber ich weiß eben, ich bin es nicht. Und ein verkrampfter und fürchterlich angestrengter Heiliger, gar ein Scheinheiliger, bei dem Wirklichkeit und Schein auseinanderklafft, das möchte ich nicht sein. Das Dritte ist, es gibt die ganz besonderen Heiligen, die Berufungsheiligen oder Berufsheiligen. Das sind Menschen, die Gott zu einer ganz besonderen Aufgabe im Reiche Gottes berufen hat, auserwählt hat. Menschen wie eben im Alten Testament Mose oder die Propheten, die er herausgerufen hat aus der großen Menge des manchmal ja sogar gläubigen Volkes, oder Menschen wie die Apostel zur Zeit des Neuen Testamentes, die ganz besonders berufen waren und herausgerufen waren für eine ganz besondere Aufgabe, einen ganz besonderen Dienst. Und viele, viele Menschen im Lauf der Geschichte der Gemeinde Gottes bis heute, die Gott beruft aus der Schar der Gläubigen heraus für einen ganz besonderen Dienst, für eine ganz besondere Aufgabe. Aber eben, um so ein Berufungsheiliger zu sein, jemand, der das Reich Gottes zu seinem Beruf macht, dazu bedarf es einer ganz besonderen Berufung, einer besonderen Beauftragung Gottes. Das macht man nicht mal eben so nebenbei. Das kostet nämlich etwas, nämlich das ganze bisherige Leben. So wie eben Propheten oder Apostel oder in der kirchlichen Tradition Mönche und Nonnen oder Diakonissen bei uns ihr ganzes Leben Gott zur Verfügung gestellt haben, ganz anders als die Normalchristen. Berufung als ein solcher heiliger, auserwählter, zu Gott gehöriger, ein ganz besonders im Dienst Gottes stehender. Und dann aber gibt es auch noch die Alltagsheiligen. Heilige, das sind Menschen, die für Gott in ihrem normalen Leben durchsichtig sind, hat mal jemand gesagt. Menschen, die in ihrem normalen Alltagsleben für Gott transparent werden, sodass andere durch sie hindurch etwas vom Leben und der Wirklichkeit Gottes entdecken. Heilige, Alltagsheilige, das sind Menschen, die in ihrem Alltagsleben Gott durchscheinen lassen und Gott und seine Herrlichkeit und seine Macht und seine Gnade sichtbar werden lassen an sich. Ja, gewiss, Maria, die Mutter Gottes, wie es in der theologischen Tradition so schön heißt. Maria war eine Heilige in diesem ganz besonderen Sinne, weil Gott sie auserwählt hat, ihr ganzes Leben zu ändern, ihr ganzes Leben dafür zur Verfügung zu stellen, dass sie den Sohn Gottes zur Welt brachte und erzog und aufzog. Maria war eine Heilige, weil Gott sie erwählt hat, weil sie zu Gott gehörte und weil sie ihm glaubte und vertraute, weil sie Gott gehorsam war, weil sie Heiliges, so sagt es der Text, in sich trug, aber eben auch, weil sie durchsichtig und transparent war für Gottes Herrlichkeit und sein Heil. Nicht, weil sie besonders qualifiziert war oder edel oder toll oder so, sondern einfach, weil sie zu Gott gehörte und ja dazu gesagt hat, zu dem Auftrag Gottes. Insofern ist sie tatsächlich ein Vorbild und ein Urbild des Glaubens, weil sie gehorsam war und ja gesagt hat. Heilige, Heiliges, das ist etwas, was für Gott durchsichtig ist. Etwas, das den Blick auf Gott lenkt, durch das man ihn sehen und entdecken kann. Menschen, so ist das oft zu lesen heute, die suchen derzeit auch abseits der Kirche und der Gemeinde wieder verstärkt nach so etwas wie dem Heiligen. Sie suchen es an vielen Orten. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir als normale Christenmenschen, als die in diesem Sinne Heiligen Gottes, die zum Glauben Berufenen, dass wir noch mehr durchsichtig werden für den einzig wahrhaftigen Heiligen, nämlich für Gott, sodass die, die suchen, die überall suchen, an vielen Orten suchen, durch uns das finden, was sie suchen, nämlich die Gnade und Güte und Nähe Gottes, dass sie durch uns Gott entdecken können. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir die heilige Nacht, Weihnachten, den Advent, die Adventssonntage wieder in diesem Sinne heiligen. Heilig sein lassen, damit auch diese Tage, diese Zeit wieder durchsichtig wird auf Gott hin und wieder etwas von ihm und seiner Herrlichkeit durchscheinen lässt. Und sie, die Menschen nämlich, die über die Weihnachtsmärkte stromern, dadurch Gott entdecken. Advent, Weihnachten, wir feiern das dann richtig, wenn diese Tage für Gott durchsichtig werden, zu ihm führen und nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt zum Glühwein mit Schuss. Und wenn Menschen durch diese Tage und durch unser Zeugnis Gott entdecken. Geht also hin in Frieden, ihr Heiligen Gottes, ihr durch Gott Geheiligten, weil ihr zu ihm gehört. Macht euch auf, den Heiligen Gott im Leben zu entdecken. Den Heiligen Gott, der so oft und das gerade zu Weihnachten von so viel Unheiligem verdeckt und überlagert wird. Macht euch auf, den Heiligen Gott zu entdecken und selber solche Heiligen zu sein, an denen andere die Spuren Gottes und die Wirklichkeit Gottes entdecken. Auch zugegeben, wenn wir manchmal dabei seltsame Heilige sind, aber das macht eigentlich nichts. Jedenfalls dann nichts, wenn wir Gottes Gnade vertrauen und wenn wir auf seiner Seite bleiben. Amen.